Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zu einer blauen Stunde extra. Aus Anlass des 38. X-Ground Filmfests vom 14. bis 23. November in Wiesbaden. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und ich begrüße herzlich die Leiterin des X-Ground Filmfests, Andrea Wink.
Hallo Jutta, danke für die Einladung.
Liebe Andrea, schön, dass wir wieder die Eröffnungssendung zusammen machen können. Und bevor du uns das diesjährige Programm vorstellst, müssen wir allerdings über das Herzstück sprechen, wie du es nennst, nämlich das Caligari und den Schock, den ihr erlebt habt. Was war da los?
Naja, es werden ja viele Wiesbadener schon mitbekommen haben, dass seit der vorgezogenen Sommerpause von Mitte Juni 25 bis heute, gut, heute sind wir am 14. November, kein Spielbetrieb in der Caligari-Filmbühne herrscht. Sprich, die Umbauarbeiten oder die Renovierungsmaßnahmen aus Brandschutzgründen verzögern sich. Und verzögerten sich erneut und erneut. Also eigentlich war mal der erste Plan, dass man Ende August 25 wieder in den Spielbetrieb geht. Dann hieß es Mitte Oktober, dann Anfang November. Und jetzt hieß es irgendwas in 2026, Ende Februar. Keine Ahnung, ob ich da so recht dran glauben kann. Für uns ist das natürlich ein Riesenproblem gewesen, wie man sich vorstellen kann. Ich habe davon Mitte September erfahren. Mitte September ist 2 Monate vor Beginn unseres X-Ground Filmfests. Das bedeutet, unser Programm steht natürlich schon längst. Alle Verleiher, Weltvertriebe, Filmschaffenden sind schon informiert, dass ihre Filme bei uns laufen, und zwar getaktet. Dann haben wir so einen gewissen Druck, der mit dem Drucktermin unserer Publikationen auch zusammenhängt, weil wir buchen ja auch im ganzen Rhein-Main-Gebiet die Verteilungen bei verschiedenen Unternehmen, und dann muss das Ding, also unser Programmkatalog, an einem bestimmten Tag auch zur Verfügung stehen. Das heißt, unser Druck wird auch von hinten generiert, sonst würden wir umsonst Geld ausgeben. Ja, und dann, haben wir es aber geschafft, ich glaube sogar bis kurz vor dem 9.10., das war unser Drucktermin, dass alles in trockenen Tüchern war. Das heißt, wir haben Ersatzlocations, Spielstätten und ein Festivalzentrum gefunden mit Hilfe des Kulturamts Wiesbaden. Und da möchte ich auch nochmal wirklich unser aller Dank vom ganzen Team dem Amtsleiter Herrn Funk aussprechen, der sich da wirklich, wirklich sehr für uns Zeug gelegt hat, und auch Uwe Stellberger von der Caligari Filmbühne, der ja, gut, jetzt ein bisschen Zeit hat, sich um sowas zu kümmern. Aber wie gesagt, wir sind ganz, ganz, ganz froh, dass wir im Atelier im Apollo Kino Center quasi eine Art Hauptersatzspielstätte für die Caligari Filmbühne haben. Da sind wir von heute an bis Freitag nächste Woche. Danken da auch dem Marc Ebert, der extra Platz gemacht hat, weil Herbst ist normalerweise der Primetime-Monat auch für viele Kinostarts. Und normalerweise bespielt er dann alle seine Leinwände. Und dann, was uns auch sehr freut, sind wir zum allerersten Mal im Museum Wiesbaden, und zwar in dem Vortragskinosaal. Da danken wir natürlich dem Museumsdirektor Herrn Henning, dass er uns auch aufnimmt für 4 Veranstaltungen. Herzstück, Caligari Filmbühne, ist klar, 430 Plätze knapp. Weder Museum noch das Atelier kommen da dran. Also wir haben auch nur 50% der Sitzplätze zur Verfügung. Was bei einigen Veranstaltungen wie Eröffnungen, Deutscher Kurzfilmwettbewerb, die internationalen Kurzfilmwettbewerben und so weiter für uns natürlich ein wenig Probleme bei den Kasseneinnahmen sorgen wird, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht das erreichen werden wie in den letzten Jahren.
Ja, ja, ich wollte dich gerade fragen, welche Nachteile habt ihr jetzt insgesamt durch die Schließung? Und das wäre das. Und noch andere?
Ja, da kommen natürlich noch mehr dazu. Also wir sind ja auch im Caligari, mein Verein betreibt die Gastronomie dort. Sprich, auch da sind wir seit 15. August ohne jegliche Einnahmen, was dann irgendwann jetzt doch dazu geführt hat, dass wir unsere Mitarbeitenden kündigen müssen, weil wir ohne Geld jetzt nicht monatelang auch die Minijobs weiter bezahlen können. Aber ohne Einnahmen bedeutet auch, dass wir keine Einnahmen an der Kinobar haben werden, weil das werden wir im Atelier nicht haben und das werden wir auch im Museum nicht haben. Sprich, wir haben auch da einen Einnahmenverlust während des Festivals. Freuen uns aber noch, das habe ich eben noch nicht erwähnen können, dass wir auch ein neues Festivalzentrum bekommen haben. Weil ein Filmfestival ohne eine Begegnungsstätte für alle unsere Besucher und Besucherinnen, unsere Filmgäste, unsere Redner, Künstler, die wir alle da haben, das wäre ganz traurig, weil man muss sich ja auch irgendwie begegnen, treffen und sonst was. Und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt im ehemaligen Achat Hotel in der Mauritiusstraße 7 untergekommen sind, werden da auch fast jeden Abend ein bisschen musikalisches Programm haben und dort dürfen wir auch die Bar innehaben und hoffen, dass da einige vorbeikommen.
Und wie ist denn die Gemütslage von euch kurz vor der Eröffnung?
Nun ja, also die letzten Monate waren wirklich heftig. Also nicht nur diese Sachen, dass das Programm irgendwo hin muss. Wir haben natürlich auch logistische Herausforderungen. Wenn man sich vorstellt, wir haben unser Herzstück, oder um mit Boris Becker zu sprechen, unser Wohnzimmer, keine Ahnung, als Caligari Filmbühne, das ist ein Ort. Jetzt müssen wir Sachen aus diesem einen Ort teilweise sogar in drei verschiedene Locations bringen. Wir brauchen eigentlich mehr Helping Hands, weil wir sonst nicht das regeln können mit den verschiedenen Spielstätten. Und ich muss sagen, unser ganzes Team hat die letzten Monate echt zig Stunden, mehrere hunderte von Stunden an Arbeit gehabt deswegen. Ja. Und dem danke ich auch sehr. Und ich möchte noch eins erwähnen mit dem Caligari, wenn ich schnell darf. Es ist ja nicht nur, dass es jetzt nicht wieder aufgemacht hat. Der Umbau ist, wie gesagt, seit 15. Juni. Wir mussten aber auch schon verschiedene Räume, die wir im Haus, im Keller, ist unser ganzes Festivalarchiv von 37 Ausgaben, das haben wir schon im November letzten Jahres in unser kleines Festivalbüro in der Friedrichstraße, da sind wir bei der Mozartgesellschaft Untermieter, geräumt. Das heißt, unsere Praktikanten, unsere Mitarbeiter, die sitzen da zwischen Regalen voll mit Ordnern, Postkisten, auch das ist nicht schön. Und das geht da seit über einem Jahr so. Ich hoffe, das wird jetzt bald mal ein Ende haben, weil alles ist nicht fertig. Nicht nur das, was angeblich mit der Entlüftungsanlage nicht klappt. Ja?
Ja, da hoffen wir mal. Und es ist gut, dass du das jetzt alles mal erzählt hast, denn das müssen ja die Filmfreunde und die Zuschauer, Kinozuschauer, die jetzt nicht ins Caligari gehen können, die müssen das ja alles mal wissen und zwar so ausführlich, wie du es dargestellt hast. So, wir kommen, apropos Eröffnung, direkt zum Schwerpunktthema des Festivals. In unserer letzten Sendung, nein, in unserer Sendung im letzten Jahr, hattest du, das ist auch die letzte Sendung,
es war unsere letzte, genau.
Hattest du es angekündigt, wie wollen wir leben? Das war ein Titel, der mir gut gefallen hat, ließ ja tief blicken. Jetzt ist dieser Titel mutiert und lautet Mut zur Utopie. Das ist natürlich ein schöner, griffiger Titel, aber meint er auch das Gleiche?
Ja, ich denke, das geht darum, wie wir alle leben wollen, im weitesten Sinne. Wir haben ja viele Fragen, die uns alle beschäftigen sollten. Wir haben multiple Krisen auf der ganzen Welt, verheerende Kriege, autoritäre Systeme, die werden übrigens immer mehr, rasend schnelle technologische Entwicklungen, denen wir kaum noch hinterherkommen, sich verschärfende Klimakatastrophe, eine. Die Umweltzerstörung nimmt weltweit zu und unser soziales Miteinander, klappt das überhaupt noch? Und was für Antworten wollen wir als Menschen da selber drauf geben? Welche Geschichten werden dazu erzählt? Das hat uns interessiert. Welche Ideen werden verfolgt? Und wer gehört denn zu unserem Wir? Oder gibt es auch viele, die einfach am Rand der Gesellschaften leben und überhaupt kein Wir-Gefühl mehr haben können? Und wie können wir diesen Ausschlüssen und der Ausbeutung begegnen? Ich finde, das sind zentrale Fragen, die uns alle beschäftigen sollten, immer wieder und immer wieder. Und wir müssen Mut haben, diese Fragen auch anzugehen. Und deshalb die Utopie dahinter ist, dass wir natürlich viele Filme haben mit Themen, die sich mit anderen Gestaltungen von Zusammenleben auch beschäftigen.
Ich gebe mal gerade kurz eine Definition von Utopie. Mhm. Laut Wikipedia ist sie eine mögliche, gewünschte oder erträumte Lebensweise, Weltanschauung respektive Gesellschaftsordnung, die sich an einem anderen Ort in der Zukunft oder in der Fiktion entfaltet.
Ja, genau. Aber wenn wir keine Träume hätten, sage ich jetzt mal so platt, ja, dann könnten wir auch wahrscheinlich nichts in der Realität umsetzen. Das vielleicht mit der Zukunft. Wir müssen jetzt auch nicht Jahrhunderte zurückgehen zu Theoretikern oder Morris oder sonst was. Wir sind eben hier und jetzt. Wir haben unsere Krisen überall. Ja? Auch wenn wir ein bisschen spaßig unser Festival mit dem Intro eröffnet haben, Crisis, What Crisis. Ja, das ist ein Supertramp-Titel, by the way. Wir müssen gegen diese Krisen gemeinsam angehen. Und das heißt, wenn man nicht diese Utopie hat, etwas im Hier und Jetzt zu verbessern, wird sich gar nichts bewegen.
Also Utopie ist... Die Definition ist die, die ihr habt. Das ist eure Utopie. Gut, das wissen wir jetzt. Interessant ist, dass es zum Thema Utopie kaum Filme gibt. Dystopie dagegen eine ganze Menge. Wie Metropolis, Blade Runner, 1984, Die Geschichte der Magd oder Children of Men. Also ich habe darüber nachgedacht, wieso das so ist. Und es scheint, dass für die Filmemacher das Thema Dystopie wesentlich interessanter ist als Utopie. Was meinst du?
Das könnte durchaus sein. Allerdings, alles, was du, glaube ich, jetzt beschrieben hast, sind fast eher Science-Fiction-Filme. Ich glaube, da haben wir keinen einzigen wirklich im Programm, außer wenn wir an unseren Eröffnungsfilm denken, der im Jahr 2093 spielt, aber eigentlich kein Science-Fiction-Film ist. Aber dazu vielleicht
gleich noch. Aber natürlich ist das der Eröffnungsfilm, über den wir gleich reden. Und das ist ja schon ein Science-Fiction-Film. Also, der Eröffnungsfilm. Memory of Princess Mumbi von Damien Hauser, einem 24-jährigen schweizerisch-kenianischen Regisseur, der einen ganz ungewöhnlichen Film gemacht hat. Bitte stell ihn vor, Andrea.
Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, wir befinden uns im Jahr 2093 und eigentlich müssen wir uns vorstellen, wir sind in einem Land in Afrika, das fiktiv ist und in dem Film Umata heißt. Und da herrscht nach vielen Kriegen oder nach dem großen Krieg wieder Frieden. Und eigentlich leben alle dort glücklich zusammen. Und dann kommt da aber so ein Filmteam hin aus dem alten Europa und will einen Dokumentarfilm drehen. Und da bewirbt sich ein junges Mädchen inkognito dafür und will mitspielen. Und die beiden Filmemacher sind so begeistert von ihr, dass sie eigentlich einen ganz anderen Film drehen wollen mit ihr in der Hauptrolle. Dann verliebt sich der Regisseur noch in Mumbi. Das große Problem dahinter ist nur, dass Mumbi eigentlich dem Prinzen in diesem Land zur Ehefrau versprochen wurde. Es gibt noch eine Fluchtgeschichte, die Schweiz. Dann am Ende geht Mumbi aber wieder zurück und wird heiraten. Und dann kommen die Filmemacher nochmal dahin. Und das ist eigentlich das Jahr 2093. Ich glaube, dieser Film, das spielte in 2073, ist aber auch alles nicht so wichtig, weil eigentlich geht es um eine große Liebeserklärung an das Kino, wie wir sagen würden in diesem Film. Es ist unglaublich, ich habe den in Venedig sehen dürfen bei der Uraufführung und war völlig hin und weg, wie ich den Kinosaal verlassen habe. Und zum Glück, wir haben ja einen Kurator für den Länderschwerpunkt, den Amos Borchardt, ging es ihm genauso. Ich habe dem sofort nach dem Film schon eine Textnachricht geschickt, versuch dir mal sofort einen Screener zu besorgen und ich hoffe, dir gefällt der Film so gut wie wir. Und wir freuen uns so, dass wir den bekommen haben als Deutschlandpremiere bei X-Ground, weil der wird, glaube ich, noch... Und Damien Hauser, du hast gerade erwähnt, 24 Jahre alt. Ich habe ehrlich gesagt vor dem Film noch nichts von ihm gehört. Ich bin dahin, weil ich den Schweizer Kollegen von Swiss Film kenne und der sagte, guck dir den an, der ist toll. Und dann habe ich mal gegoogelt oder nachgeguckt. Der hat ja schon mehrere Langfilme gemacht mit seinen 24 Jahren. Kann auch leider nicht bei uns sein heute Abend, weil er schon wieder bei Dreh in Afrika ist.
Ja, das ist schade, aber ich habe hier ein Zitat oder quasi Zitat von ihm. Er hat nämlich gesagt, er wolle eine Welt zeigen, die näher zur Natur ist und wo wir Menschen näher beieinander sind. Also ein Plädoyer für mehr Gemeinschaftsgefühl, abgesehen von der Liebe zum Kino. Ja. Welche Welten bzw. Entwürfe zeigen die anderen neuen Filme? Also kannst du jetzt nicht alles hier ausbreiten?
Nein, ich werde
vielleicht ein paar,
wo es ein bisschen exotischer ist. Und ich will noch mal eins sagen, auch ganz neu dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir mit dem Themenschwerpunkt Flucht und Vertreibung zum ersten Mal den Amnesty-Filmpreis in Wiesbaden. Den wird es auch weitergeben, aber für Filme aus dem gesamten Programm, unter anderem drei aus dieser Sektion. Aber wir haben einen Publikumspreis. Das heißt, das Publikum, das sich in unsere Filme begibt und Mut zur Utopie hat, da darf sozusagen die 1000 Euro durch ihr Voting bestimmen. Und wir sind so froh, dass Stadtmobil, unser langjähriger Partner, der unsere Gäste auch immer überall abholen lässt, vom Flughafen, vom Hauptbahnhof und so weiter, das gestiftet hat. Das freut uns sehr und gibt dem auch nochmal ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir zum Beispiel, es geht ja auch um, wie will man zusammenleben. Wir sind in einem demokratischen Deutschland, blicken wir nach Indien, da haben wir den wunderbaren Film Kaktusfrüchte. Da geht es um einen jungen Mann, der nicht offen zu seiner Homosexualität stehen kann, weil das in der indischen Gesellschaft, gerade auf dem Land, er fährt dahin, weil sein Vater begraben wird, unvorstellbar ist. Also da erwarten alle endlich, dass er heiratet, weil er schon viel zu alt ist. Trifft dann aber seinen Freund aus Schulzeiten wieder und zwischen den beiden entspinnt sich dann auch dort eine Liebesgeschichte. Viele unserer Filme zeigen eigentlich, wie das Schöne sein kann, wenn man sich lieb hat und zusammenlebt sozusagen. Dann haben wir noch einen Film aus Lesotho bei uns im Themenschwerpunkt, das hatten wir auch noch nie. Ancestral Visions of the Future von Lemuang Mosese. Und das ist auch ein wirklich irrer Film. Also der hat ganz bildgewaltige Szenen, wenn man sich den anguckt, und sehr poetisch arrangiert. Das ist also so eine Art Mischung zwischen Dokumentarfilm und eigentlich intimer Poesie, die der Regisseur mit seiner eigenen Kindheit dort verbindet. Und da gibt es Herrschaft und Gewalt in Lesotho, aber es gibt wohl auch, das war mir vorher auch noch nicht so bekannt, eine Lebensphilosophie in diesem Land im südlichen Afrika, die heißt Ubuntu. Und die besteht, dass man einfach Respekt, Menschlichkeit und Verantwortung haben muss und so auch nur mit Mitmenschen zusammenleben kann. Ich bin gespannt, ob den sich viele Leute anschauen. Dann gibt es auch einen Film aus Brasilien. Brasilien war auch mal ein Land unseres Länderschwerpunkts. Hier kommt auch die Regisseurin Chukwuarana. Da ist auch eine Frau auf der Suche nach einem Ort, den sie nur noch aus Kindheitserzählungen kennt, und sie sucht eigentlich eine Heimat. Dort, wo sie denkt, dass sie so leben kann, dass man ein Gemeinschaftsgefühl hat. Und ich glaube, sie wird sogar fündig.
Also das wäre jetzt das dritte Beispiel, beispielsweise jetzt, dass das Entscheidende dieses Gemeinschaftsgefühl ist.
Ja.
Und das wird in verschiedenen Filmen ganz unterschiedlich behandelt.
Ja, wir haben natürlich auch Filme, die sehr politisch sind. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben Holding Liard. Das ist eigentlich eine amerikanische Koproduktion, aber da geht es um den Vater einer der entführten Geiseln vom 7. Oktober. Wer sich noch erinnert, ganz am Anfang.
Entschuldigung mal, ist das auch Schwerpunkt?
Das ist Schwerpunkt. Und ich komme auch gleich, was daran vielleicht die Utopie ist. Wer sich noch daran erinnert, dann gab es eine Gruppe von israelischen Angehörigen, die sind nämlich in die USA gereist, um sozusagen vor Biden Hilfe zu bekommen. Die haben da im Kongress gesprochen und haben das war ganz am Anfang, ich glaube Ende 23. Und dieser Vater, der dort porträtiert wird, und seine Familie sind innerlich zerrissen, weil er ist derjenige, der auch da noch für einen eigenen Staat Palästina kämpft, obwohl sein Kind entführt wurde. Und da geht's um die Utopie, dass man auch zusammenleben kann, wenn man unterschiedliche politische, religiöse oder sonstige Ansichten hat. Also ich fand den ganz, ganz wichtig, dass dieser Film bei uns im Schwerpunkt gezeigt wird. Wenn ich noch darf, ja, würde ich vielleicht sogar noch einen österreichischen Film von einer Regisseurin erwähnen, einen Dokumentarfilm, Unsere Zeit wird kommen. Der geht jetzt nicht so auf das große Ganze, da geht es um eine Beziehung einer Frau aus Österreich und ihrem Mann aus Gambia und wie lange dieses Paar erst versucht, in Gambia zusammenzuleben und dann in Österreich. Und dieser Dokumentarfilm begleitet die sehr lange und zeigt alle Probleme. Aber eigentlich wollen die zwei, egal welche Hautfarbe sie haben, aus welcher Kultur sie kommen, einfach ihre Liebe leben können. Und das ist nicht so einfach. Auch dazu braucht man, glaube ich, eine neue utopische Weltordnung.
Und wir kommen nochmal zu Damien Hauser. Er hätte seine futuristischen Welten nicht ohne künstliche Intelligenz machen können, sagt er. Der Film hätte sonst sicher Millionen Franken gekostet und die hat er ja noch nicht.
Vielleicht bald, nach dem Erfolg von Venedig.
Ja, wir drücken die Daumen. Ja. Bei dieser Gelegenheit, wie steht es überhaupt mit dem Einsatz von KI? Du bist ja auf vielen Filmfestivals unterwegs gewesen. Was hast du in dieser Hinsicht beobachtet?
Du meinst jetzt bei den, was ich an Filmen gesehen habe, wo KI eingesetzt wird, also eigentlich relativ wenig, soweit ich das beurteilen kann. Damien Hauser geht ja ganz offen damit um, dass er den Film so gemacht hat. Aber ich muss sagen, mir sind noch nicht so viele Filme begegnet. Mhm. Also auf den internationalen großen Filmfestivals. Ich glaube, die werden auch wahrscheinlich von den Korrektoren oder Auswahlteams eher selten gesetzt werden.
Ja. Das ist ja gerade das Interessante, wie Damien Hauser das eingesetzt hat.
Ja.
Also es ist völlig klar, dass das keine realistische Szenerie ist, aber wie das gemacht ist, also da bin ich sofort drauf angesprungen.
Ja, ja.
Was ist das? Ja. Also so kann man mit KI sehr schön umgehen.
Finde ich auch, anstatt nur ein Ersatzprodukt zu machen dafür, dass Leute nicht mehr arbeiten dürfen. Ja. Also du weißt schon, was ich meine, dass man mit KI alles generiert.
Ja. Ja. Nochmal zu dem Titel. Mut zur Utopie. Das hört sich gut an, also Mut zur Utopie. Aber ich habe mich gefragt, warum Mut? Wozu braucht es Mut?
Ja, wenn wir keinen, also ich glaube, wir brauchen den Mut. Eine gute Frage, Jutta. Aber ich glaube, wir brauchen den Mut tatsächlich, sonst hätten wir sie ja schon.
Naja, man könnte auch sagen, Willpower, also man möchte das unbedingt, den Willen, die Kraft.
Ja, ich habe das jetzt nicht
so. Das ist was anderes als Mut. Deswegen wollte ich das unbedingt mal wissen.
Also ich glaube, dass unsere, das ist jetzt, da hänge ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen weit raus, aber ich glaube, dass unsere Gesellschaft überhaupt generell mehr Mut braucht für alles Mögliche. Und wir brauchen Mut, Sachen zu sagen und für Veränderungen zu kämpfen. Sonst passiert nämlich leider nichts. Und viele Leute sind einfach viel zu still. Und das macht es dann so gefährlich mit dem Aufkeimen der populären Rechten.
Auf jeden Fall ist es ein guter Titel, weil er dazu führt, dass man darüber nachdenkt.
Ja, und kommen Sie alle ins Kino und schauen Sie sich diese Filme an.
Zu erwähnen ist ein Panel zum Schwerpunktthema. Was wird da diskutiert?
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil das ist eine Sache von unserem Kurator. Er hat Filmschaffende in dem Panel, aber auch einen Professor, der sich mit der Forschung von genau dem, wie man irgendwie das Leben zusammengestalten kann, verbringt. Das lassen Sie uns überraschen. Ich weiß nicht, wir werden das aufzeichnen. Wir werden dann natürlich nachher noch mehr erfahren, über was da diskutiert wird.
Crisis, what crisis? Krise, welche Krise? Damit führt der Trailer von Martin Gessner wieder sehr schön ins X-Ground-Programm ein und montiert KI-Bearbeitungen, die auf diverse Filmklassiker hinweisen. Willst du die nennen, Andrea, oder soll das Publikum rätseln?
Also ich finde, das Publikum kann ein bisschen rätseln. Ich erwähne den, den du vorhin schon erwähnt hast. Blade Runner kann man auf jeden Fall erkennen. Bei dem Rest kann man ein bisschen überlegen, woher er stammen könnte.
Bei uns jetzt Musik mit einem schönen Gruß an Martin. Pink Floyd und Interstellar Overdrive. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einer Extra-Ausgabe zum X-Ground Filmfest. Bei uns ist Andrea Wink. Gleich geht es weiter mit unserer Filmschau, aber erstmal ein bisschen Statistik. Das Programm ist wie immer opulent. Rund 200 Filme aus 57 Ländern, 62 Premieren, 9 Filmreihen bzw. Sektionen, etliche Einreichungen für den Auslands-Oscar 2026, außerdem viele Wettbewerbe und Preise. Das kann man im Detail nachlesen, im umfangreichen, aber sehr verständlichen Programmheft. Worauf legst du besonderen Wert, was du dazu mitteilen möchtest?
Also vielleicht kann ich noch mal erwähnen, dass wir auch, also die Oscar-Einreichung hast du ja schon angesprochen. Also das sind die Länder, die sozusagen diesen Film ins Rennen schicken für den besten internationalen Film, der im März 26 in Los Angeles vergeben wird. Wir freuen uns total, dass wir den japanischen Beitrag Kuhuru im Programm haben dürfen, A Poet aus Kolumbien oder Un Poeta, Ein Kuchen für den Präsidenten aus dem Irak, auch ungewöhnlich für uns, irakische Filme, und aus Chile kommt Der geheimnisvolle Blick des Flamingos. Viele dieser Filme sind übrigens schon mehrfach ausgezeichnet worden. Der Flamingo hat irgendwie den Hauptpreis der Nebenreihe in Cannes und Saint-Regard und noch viele weitere Preise dort gewonnen. Dann haben wir auch noch den slowenischen Beitrag Little Trouble Girls, der die neue Reihe Perspektive während der Berlinale gewonnen hat. Und Little Trouble Girls läuft bei uns in den News Days, aber über die reden wir, glaube ich, eh später noch ein bisschen.
Ja.
Das ist mir wichtig.
Und da du jetzt gerade angefangen hast, über diese Filme zu reden, also diese Oscar-Einreichung, dann könntest du noch etwas Genaueres sagen über die einzelnen Filme, zum Beispiel der japanische, mich interessiert der sehr. Das ist ja auch etwas ganz Fremdes, dass wir da eingeführt werden in eine Kabuki-Welt.
Genau. Eigentlich geht es erstmal um die japanische Mafia am Anfang, weil ein Mafioso schickt seinen Sohn nämlich zum Lernen dieser Kunstform. Ja, das ist eine Art Tanztheater.
Ja.
Aber wenn man das nicht kennt, ich war auch ganz überrascht.
Das ist eine ganz wichtige Kulturtradition aus Japan.
Genau, die, von der wir noch gar nicht so viel gehört haben. Und der Film begleitet halt diesen jungen Mann und seinen Freund, den er dort trifft, das ist der Sohn des Lehrers, über Jahre. Und am Ende auch deren, ich will nicht sagen, doch Rivalität, weil der eigentlich nicht aus dem Theatergenre kommt, fast der erfolgreichere Theatermann sein wird.
Und was ist das Spezifische an diesem Film?
Er ist sehr lang.
Nein, Quatsch.
War jetzt mehr ein Witz.
170 Minuten.
Ja, ja, 178, glaube
also,
ich sogar.
Also wird man da auch eingeführt in eine fremde Kultur oder sind das nur Dekorationen, wenn man so will?
Nein, das sind nicht nur Dekorationen. Also man ist natürlich auch in den Stücken drin. Man kriegt das natürlich, das ist sehr, also ich war leider noch nie in Japan, aber ich kann mir vorstellen, dass was wir dort sehen, so ist das auch, wie das in einigen Teilen der Gesellschaft dort funktioniert. Es ist alles sehr, sehr durchstrukturiert. Man muss sich an Regeln halten und man darf keine Fehler machen. Und das lernt man auch dadurch.
Ja, gut, dann wissen wir das schon. Und gibt es noch einen anderen dieser Oscar-Einreichungen?
Also was mich auch aus kann, da habe ich ihn auch gesehen, der hat dort auch zwei Preise in der Directors Fortnight gewonnen. Das ist eine andere Reihe, die es dort gibt. Das ist der Kuchen für den Präsidenten. Wir sind noch im Irak, während Hussein dort regiert. Und ein kleines Mädchen von einem Dorf kriegt den Auftrag, sie soll einen Kuchen für dessen Geburtstag backen. Nun ist das Problem, dass es nichts gibt, auch kein Mehl und sonst was. Und sie jetzt versuchen muss, irgendwie diese Zutaten für diesen Kuchen zu bekommen. Und dabei begleiten wir diesen Film. Also ein Roadmovie, ganz, ganz herrlicher Film.
Und aller guten Dinge sind drei, noch einer?
Dann gibt es noch den Un Poeta, den ich schon erwähnt hatte, aus Kolumbien. Der war auch in Cannes und hat gegenüber den Flamingos den Jurypreis gewonnen, also den zweiten in der Reihe sozusagen. Und hier begleiten wir einen Dichter, der früher mal erfolgreich war, jetzt leider zu viel trinkt und irgendwie dann noch bei der Mama lebt und einen Job als Lehrer machen muss, sich auch nicht um seine Tochter kümmert, die bei der Mutter lebt. Und dort entdeckt er irgendwie eine junge Schülerin aus sozialen, niedrigen Lebensumständen und ihr Talent. Und er hängt sich dahinter, dass sie zu Wettbewerben reisen kann und will diesem Mädchen irgendwie bieten, was er vielleicht nie erreicht hat.
Kommen wir mal zu den Hauptländern, aus denen die meisten Filme kommen. Das sind wieder, wie jedes Jahr, Deutschland und Frankreich. Im letzten Jahr hat der Iran noch eine große Rolle gespielt.
Dieses Jahr auch.
Ich hatte den Eindruck, er sei weniger vertreten.
Naja, also, wir haben zwei.
Habe ich nicht richtig geguckt.
Also ich dachte eigentlich, wir sind ganz gut vertreten. Wir haben zwei Spielfilme aus dem Iran. Bidat und The Daughter. Wir haben, glaube ich, 7 Kurzfilme in dem iranischen Kurzfilmprogramm, was wir jedes Jahr machen. Und sogar einen iranischen Kurzfilm in unserem internationalen Kurzfilmwettbewerb.
Na also, da kann man ja gar nicht meckern.
Und wir haben viele Gäste. Ich glaube, diesmal haben wir Glück, dass wir viele Leute mit einem Schengen-Visum haben unter den Filmschaffenden. Ich glaube, es kommen 6 bis 7 iranische Filmgäste nach Wiesbaden.
Was mich immer besonders interessiert, ist die Präsenz von Filmen aus kaum sichtbaren Filmnationen, die es schwer haben, in unsere Kinos zu kommen. Diesmal sind Produktionen zu sehen aus Bangladesch, Haiti, Irak, Lesotho, Kenia, Nordmazedonien und Myanmar. Was wollen die Filmemacher uns aus ihren Ländern zeigen? Gibt es länderspezifische Themen oder sind die universell?
Also die erst erwähnten Bangladesch, Haiti, die kommen, sind auch Teilnehmer des internationalen Kurzfilmwettbewerbs. Aha. Das sind Kurzfilme und da würde ich sagen, geht es nicht so speziell um die Länder, sondern das sind universelle Geschichten. Myanmar hast du erwähnt, das ist ein Film, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Das ist Ma, Cry of Silence von The Ma Nang, so heißt der Regisseur. Und der erzählt eine Geschichte aus dem Bürgerkrieg. Und zwar schauen wir einer jungen Burmesin zu, die für einen Hungerlohn in einer Textilfabrik arbeitet. Und selbst der Hungerlohn wird nicht ausgezahlt. Und die Frauen solidarisieren sich dort und streiken. Das basiert alles auf einer wahren Begebenheit. Und der hat den Film wohl auch unter den heftigsten Umständen in der jetzigen Diktatur gedreht. Angefangen vor Corona und jetzt weiter bearbeitet und nachgedreht. Natürlich auch alles ohne staatliche Erlaubnis. Und das ist ein Film, der wirklich, wirklich, wirklich mich sehr, sehr beschäftigt hat, auch noch danach. Also ich werde jetzt immer gucken, wenn ich einkaufe, dass ich nichts kaufe, was aus diesen Billigländern auch nur irgendwo gemacht wird, weil die Ausbeutung, das kennen wir alles, auch wenn Fabriken brennen, aber was dann in einer Diktatur wie in Myanmar mit den Arbeiterinnen dort passiert, das ist noch viel, viel schlimmer.
Und welcher Film zeigt uns am eindrücklichsten eine fremde Kultur?
Also da sehen wir schon mal eine fremde Kultur, weil wir uns das, glaube ich, nicht vorstellen können bei Ma, Cry of Silence. Ich fand noch interessant, es ist eigentlich ein deutscher Film, spielt aber hauptsächlich im Senegal. Das ist der Germaine Agogny. Das ist die titelgebende Protagonistin dieses Dokumentarfilms. Ist eine Göttin des Tanzes, glaube ich, in Afrika. Und hat viele Tanzschulen erobert und hat ihren eigenen Tanzstil entwickelt. Und das fand ich total faszinierend, den Film anzuschauen, also zu sehen. Und mittlerweile laufen ihr, die ist über 80, hat auch schon ganz viele Preise bekommen international. Und es kommen ganz viele internationale Tänzer zu ihr, um dort zu lernen, was der afrikanische Tanz ausmacht.
Wie sehen die Möglichkeiten der Filmproduktion in diesen kleinen Ländern aus, also die wir gerade erwähnt haben, also kleine Filmnationen? Ja. Wie frei können die arbeiten? Ist dir da etwas bekannt? Also Myanmar, hast du gesagt.
Nicht frei, das nicht ist natürlich frei. Alles illegal gedreht. Und natürlich haben diese Länder, das ist ja kein Film aus Myanmar, weil da gibt es keine Förderung. Da gibt es eigentlich gar keine Filme, um es mal so bitter zu sagen. Das sind alles Koproduktionen mit Frankreich und mit anderen Ländern, die da Geld reingeben. Auch asiatischen, Singapur ist damit beteiligt. Ich glaube, Südkorea hat den Film mitfinanziert, sonst könnte man das gar nicht drehen. Ja. Es gibt natürlich, ich habe Iran vorhin erwähnt, auch unsere beiden Spielfilme dort sind natürlich nicht mit Erlaubnis des Ministeriums entstanden. Ja.
Das ist klar.
Ja, es ist nicht immer klar. Wir haben auch Filme gehabt im Programm, wo man dieses In the Name of God sieht. Aber wenn es tatsächlich bei dem einen geht, es um eine Frau, die ins Gefängnis kommt, weil sie auf der Straße singt, weil sie singen möchte, was ja auch verboten ist für Frauen. Die tragen auch alle keine Kopfbedeckungen mehr in dem Film. Die Frauen werden verhaftet, sie verliert ihre Stimme. Also es ist ein ziemlich heftiger Film. Ich bin sehr froh, dass wir einen Regisseur auch da haben, um mit ihm darüber zu diskutieren. Und in dem anderen Film wird auch nochmal, das ist The Daughter, die Tochter, nur um es mal kurz zu erwähnen, auch dieser Film ist ganz klein entstanden. Also da gehen die Leute mit ihren Schauspielkolleginnen irgendwo hin und hoffen, dass sie nicht verhaftet werden. Das sind die Drehbedingungen in so einem Land wie Iran. Und The Daughter, das spielt auf die wirtschaftliche Situation dieses Landes an. Das natürlich, die Leute haben alle kein Geld mehr nach jahrelangen Problemen.
Auch Iran,
genau. Und dann sagt der Mann ganz klar, nee, wir können uns kein Kind leisten. Und die Tochter wird in der Fantasie der Frau entstehen. Und das wird so ein bisschen spooky, wird der Film sogar. Und ein ganz kleiner Film, aber wie ich finde, absolut spannend. Auch da haben wir einen Gast zu da.
Und jetzt wieder ein musikalisches Intermezzo, das Thema von Blade Runner. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit einer Extra-Ausgabe der Blauen Stunde zu Ehren des X-Ground Filmfests. Andrea Wink ist bei uns und informiert uns jetzt über ein bedeutendes Programmelement von X-Ground, und zwar die Youth Days. Was bewegt die Jugend? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Irland, Frankreich, Slowenien, Nordmazedonien und La Réunion. Antworten darauf geben 7 Langfilme und 6 Kurzfilme des internationalen Jugendfilmwettbewerbs. Bitte mehr dazu, Andrea.
Ja, also wir haben zum allerersten Mal, also was bewegt die Jugend? Das hoffe ich, dass das sie bewegt, was wir auch in den Filmen sehen, in den entsprechenden Ländern. Das sind alles Filme, die sich mit sozusagen der Youth Generation beschäftigen, inhaltlich auch. Und sie deshalb auch ernst nehmen, das ist uns immer ganz wichtig, sowohl die Kurz- als auch die Langfilme. Wir haben zum allerersten Mal, normalerweise ist es immer sehr oft, dass wir sehr viele Themen haben, die sich um Mädchen drehen. Und dieses Jahr haben wir zum allerersten Mal mehr Jungsfilme, würde ich sie fast nennen, wobei das natürlich nicht das richtige Wort ist. Das sind auch junge Männer, die sind 17 oder sowas oder 18. Und wir haben sehr viele ins Sozialdrama gehende Themen bei uns drin. Das ist einmal der Beitrag aus Réunion, weil dort wirtschaftlich eigentlich fast gar nichts geht. Und unser Protagonist, der Film heißt Mom, Don't Love Me Anymore. Und unser Protagonist, der ziert auch unser Youth Days Plakat und wird auch kommen zur Vorführung nach Wiesbaden. Das freut uns ganz besonders. Der möchte eigentlich Breakdancer werden, aber er clasht immer wieder, weil irgendwie dort die Mutter ihre eigenen Kinder nicht mehr will und rausschmeißt und er sozusagen mit seiner Schwester, die auch noch ein kleines Kind hat, auf der Straße steht. Und natürlich ist es dann nicht weit zur kriminellen Gewalt. Sehr beeindruckend, der Film. Dann haben wir den irischen Beitrag Christy. Auch ganz toll. Auch Christy kommt irgendwie aus einem der vielen Heime oder Pflegefamilien zurück zu seinem älteren Bruder. Auch in eine, naja, prekäre Lebensverhältnisse, weil Geld gibt's nirgends. Alle müssen irgendwo arbeiten und schuften, um halbwegs über die Runden zu kommen. Und der 17-jährige Christy fühlt sich da wie das Rad am Wagen und ist auch unglücklich und will auch seinen Bruder mit seiner jungen Familie nicht belasten. Und findet aber seinen eigenen Weg und das ist ziemlich cool. Also der Film hat uns auch sehr beeindruckt. Ja.
Also es geht immer darum, dass die Jugendlichen ihren eigenen Weg finden und den Widerständen trotzen.
Genau, so auch der nordmazedonische Beitrag, was du vorhin schon erwähnt hast, das ist unser Eröffnungsfilm der Sektion DJ Ahmed. Da ist auch ein Hirtenjunge, ein 15-jähriger Hirtenjunge, liebt Musik. Und er macht dann immer so auf dem Land so Dorf-DJ quasi vom Trecker aus. Und das ist sein Weg, sozusagen aus diesen Verhältnissen rauszukommen. Da ist auch die Mutter schon verstorben, er hat einen ziemlich herrischen Vater und ist verliebt. Aber die Aya ist schon einem anderen versprochen, wie es dort üblich ist auf dem Land. Und da müssen wir mal gucken, wie er das schafft, das Herz von Aya zu gewinnen und vielleicht auch wieder mit seinem Vater ins Reine zu kommen.
Ja, da drücken wir die Daumen.
Ja.
Außer Konkurrenz wird ein Film im Rahmen der Schulvorstellung Kino macht Schule gezeigt. Eine, finde ich, hochinteressante Dokumentation mit dem Titel »Wohin mit mir?« über 2 minderjährige Geflüchtete im Kampf um ihr Bleiberecht in Deutschland. Der Film wird um 10.30 Uhr gezeigt. Dürfen den nur Schüler sehen?
Nein, da darf man natürlich auch hin. 10.30 Uhr nächsten Mittwoch im Atelier. Das ist natürlich auch ein Angebot an Schulklassen, aber natürlich darf auch jeder andere dorthin kommen und sich den Film anschauen, weil wir sind total froh, es kommt nicht nur der Regisseur Marvin Menet, er bringt auch die beiden Protagonisten mit, die mittlerweile in anderen Wohngruppen innerhalb Deutschlands wohnen. Und der Film knüpft natürlich auch noch ein bisschen an unser letztjähriges Themenschwerpunkt-Thema Flucht und Vertreibung. Ja, und deshalb finden wir das so wichtig, den Film hier zu zeigen.
Ja, und vor allen Dingen geht es uns ja immer wieder in der Diskussion, also immer in den Medien, in allen Gesprächen um die Frage, was passiert mit den jungen Geflüchteten? Wie werden die integriert? Wie finden die sich hier zurecht? Also ein besonders wichtiges Thema. Und deswegen sollten sich das auch viele Erwachsene angucken.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum Lokalen. Wir erinnern uns immer gern daran, dass Wiesbaden einen Ruf als Filmstadt hatte. Verdient sie diesen Ruf eigentlich noch?
Auf jeden Fall. Also wir haben zumindest im Nachwuchsbereich relativ viel zu bieten, würde ich sagen. Wir haben ja bei uns zwei Programme, also Kurzfilmprogramme und Wettbewerbe auch. Das ist einmal unser Wiesbadener Jugendfilmwettbewerb, wo wir dieses Jahr, glaube ich, Einreichungsrekord hatten. Ich glaube, wir haben fast 20 Filme. Das sind, teilweise machen das Schulklassen, teilweise machen das aber auch Jugendliche selbst. Manchmal ist das Medienzentrum als Unterstützer dabei, weil es ein Projekt in den Schulferien ausruft. Und wir haben, glaube ich, ich weiß es jetzt gar nicht genau aus dem Kopf, 8 oder 9 Filme ausgewählt, die gleich morgen um 15 Uhr im Museum, im wunderbaren Vortragssaal, laufen werden. Und angekündigt hat sich dazu auch unser Oberbürgermeister, was uns sehr ehrt. Und die Filme sind alle sehr unterschiedlich, von Musikvideos bis zu richtigen Kurzspielfilmen, Dokumentarisches ist dabei. Also ich fand es ganz, ganz toll dieses Jahr. Ich durfte es ja vorher schon sehen. Deshalb. Dann haben wir natürlich auch was für die nächste Altersstufe. Wir haben sozusagen den Wiesbadener Kurzfilmwettbewerb. Auch ein Wettbewerb, wo das Publikum ebenfalls entscheidet über das Preisgeld. Es gibt auch noch einen Sachpreis von der Firma Lifeframe Rental, das sozusagen Technik für die nächste Produktion zur Verfügung stellt. Das können die jungen Leute auch immer gut gebrauchen. Und hier sind Beiträge ausschließlich von hier in Wiesbaden Studierenden, Lebenden oder hier geborenen Filmschaffenden zu sehen. Und der Anteil, ich glaube, der Hochschule Rhein-Main ist sehr, sehr groß dieses Jahr, weil wir auch ziemlich viele Filme von dem Fachbereich Mediendesign bekommen haben. Medienwirtschaft, Entschuldigung.
Gleich präsentierst du deine Highlights, gleich nach der nächsten Filmmusik, When You Wish Upon a Star, gespielt von Till Brönner. Andrea, wir kommen zu deinen Highlights. Leg los.
Also, eins meiner Highlights ist natürlich eine Reihe bei uns, das heißt Made in Germany, das ist der deutsche Langfilmwettbewerb. Hier haben wir 6 Filme im Programm, 5 Spielfilme und eine Dokumentation. Und auch hier gibt es ein Preisgeld von 3.000 Euro zu gewinnen und das Publikum, also Sie, wenn Sie reingehen, dürfen wieder abstimmen für den Film und ihn bewerten. Und wir freuen uns dieses Jahr ganz besonders, da wir zu all diesen 6 Filmen entweder die Regisseure, Protagonisten, wir haben ganz oft Schauspielerinnen dabei, einige auch nicht ganz unbekannt. Schauen Sie in unser Programmheft und auf die Homepage, da sehen Sie immer, wer jeden Tag zu Gast sein wird. Also das freut mich sehr. Dann haben wir auch mal was zum Lachen im Programm, weil wir so viel über ernsthafte Themen eben gesprochen haben. Wir haben diesen wunderbaren Film Therapie für Wikinger mit Mads Mikkelsen, wo ich nur sage, die Beatles trifft auf ABBA. Also der macht echt Spaß. Und dann haben wir auch noch einen französischen Film, The Doll, im Programm. Da geht es um einen jungen Mann, dessen Gummipuppe auf einmal lebendig wird. Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber die hat er von seiner Schwester geschenkt bekommen. Und zwar nicht aus 6 Gründen, sondern dass er jemand hat, der, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, mit dem er reden kann. Und wenn Sie unser Festivalzentrum besuchen, können Sie vielleicht auch sehen, dass sich dort jemand aufhält, der eventuell dieser Puppe ähnlich sieht. Wir haben nämlich eine geschickt bekommen vom Verleih. Und dann haben wir auch noch den Film, den fand ich so großartig, den algerischen Beitrag Front Row. Da geht es um die erste Reihe, nämlich den besten Platz, wenn man ans Meer, an den Strand geht. Und da gibt es totale Kämpfe drum von unterschiedlichen Familien, wie sie ihren Tag am Meer verbringen wollen. Christliche, muslimische und sonstige Richtungen. Aber es ist einfach, also ich habe mich kaputt gelacht.
Ich glaube, das ist ein sehr lustiger Film.
Ja. Ist er auch. Also großartig. Und von einem, ich glaube, der Regisseur ist mittlerweile schon 80, ich glaube, der bekannteste algerische Regisseur. Muss man nochmal kurz nachlesen, habe ich gerade nicht im Hinterkopf. Und dann gibt es noch 2 Filme, wenn ich die noch erwähnen darf, die mir sehr am Herzen liegen. Das ist der kroatische Beitrag. Der war für 25 für den Oscar eingereicht von Kroatien. Beautiful Day, Beautiful Night. Ein Schwarz-Weiß-Film, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs beginnt und junge Männer, die eingezogen werden und kämpfen müssen, man sieht sie später beim Studieren und dann leider werden sie zwar berühmte Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren, aber ihnen haftet der Makel der Homosexualität an und das ist in Jugoslawien nicht gerne gesehen. sprich Straflager, Inseln und Qual. Also ein Film, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht wahr sein, das war mir alles nicht so klar, beruht aber auf einer wahren Geschichte aus der Familie der Regisseurin.
Wie heißt der Film?
Beautiful Night, Beautiful Day. So ist es richtig. Und Ivona wird auch kommen, die Regisseurin. Da sind wir ganz gespannt. Und dann gibt es noch einen tschechischen Spielfilm, Nobody Likes Me. Das ist eine Frau, die irgendwie keine Liebe findet oder keinen Liebhaber. Und der hat uns auch so umgehauen, weil er so poetisch ist. Und alle ihre Versuche klappen nicht so wirklich gut. Aber auch große Filmkunst, grandiose Kamera, tolle Schauspielerin, auch ein Beitrag aus Tschechien kann ich nur ans Herz legen.
Und ist er lustig oder traurig?
Traurig ist er nicht. Er ist eher lustig. Der Beautiful Night, Beautiful Day ist nicht wirklich lustig. Das muss man dazu sagen.
Soweit zu den Filmen. Ihr habt natürlich noch ein breit gefächertes Rahmenprogramm. Was gibt's da alles?
Ja, gleich morgen geht's. Und wir haben auch vorhin nur über die Ersatzspielstätten geredet. Ich wollte noch erwähnen, wir spielen natürlich wie immer im Murnau Filmtheater und in der Krypta der Markkirche, wo wir seit Jahren zu Gast sein dürfen. Und da geht's gleich morgen los mit unserem Filmquiz. Da dürfen alle Leute vorbeikommen, kostet auch keinen Eintritt. Man kann Teams bilden und dann kann man über Stunden in der Krypta versuchen, sein Wissen zu testen, was man weiß. Und ich kann nur sagen, es wird schwer. Ich kenne den Herrn, der das macht. Der kommt extra aus Berlin zu uns. Dann haben wir noch viele andere Veranstaltungen, die auch kostenfrei sind im Rahmenprogramm. Unsere beliebte Gong-Show, Herr mit dem Trash, findet auch in der Krypta am Montag um 22 Uhr statt. Da kann jeder, der denkt, er wäre hier Filmemacher und hat ein Werk bis maximal 10 Minuten, kann er zwischen 21 und 21.45 Uhr in der Krypta vorbeibringen. Und dann wird das gezeigt werden und wenn es bis zum Ende läuft, benotet. Und dann gibt es den tollen Preis, die goldene Ex-Grundgurke und 50 Euro Preisgeld. Wenn der Film der Jury nicht gefällt, wird er ausgegongt. Deshalb die Gongshow. Und dann können wir nicht bis zum Ende gucken. Also das macht immer großen Spaß. Dann kooperieren wir ja auch mit dem Nassauischen Kunstverein, haben dort eine Ausstellung über Videokunst einer georgischen Künstlerin. Wir kooperieren wieder mit dem Freundeskreis vom Literaturhaus. Wir haben eine Lesung in der Villa Clementine nächste Woche Freitag zum Thema Utopie. Genau. Ja, also man muss sich mal in unser Programm vertiefen. Wenn man das Programmheft nicht hat, findet man aber auch alles auf unserer Homepage.
Gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest? Was ist an Organisatorischem zu beachten?
Also eigentlich ist es wichtig, man geht auf www.exground.com. Da sieht man das tägliche Programm und kann überall online seine Tickets direkt bestellen. Ansonsten haben wir natürlich alle unsere Spielstätten eine Kinokasse. Man kann auch direkt kurz vorher kommen und das Ticket dort erwerben. Und dann, was wäre noch wichtig, genau, wenn man guckt, wenn man kein Ticket online kriegt, sind das meistens Veranstaltungen, die kostenfrei sind. Da kommt man einfach dann an die Location.
Wir wissen ja ziemlich viel, was wir nicht wissen und worüber wir heute nicht gesprochen haben, weil unsere Sendung ja nur eine Stunde lang ist. Das kann man alles dann nachgucken und nachlesen im Programmheft und auf der Homepage.
Ganz genau.
Ja, und das war's für heute. Zum Schluss noch einen Hinweis. Die Sendung können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Radio Rheinwelle ist Medienpartner von Exgrand. Das heißt, in den nächsten Tagen können Sie noch etliche Sendungen zum Thema hören und viele Informationen und Tipps bekommen. Genaueres unter radio-rheinwelle.de. Bleibt mir nur noch unserem Gast und dem Team viel Erfolg und ein gut besuchtes Festival zu wünschen. Ihr hattet es ja im Vorfeld besonders schwer, da das Caligari nicht zur Verfügung stand und steht. Ja. Ihr habt aber gesagt, jetzt gerade oder so ähnlich?
Ja, das ging ja nicht, das geht nicht mehr zu stoppen.
Habt ihr das gesagt, so jetzt gerade, jetzt erst recht? Und hoffentlich tun das die Zuschauer auch und belohnen euch und euren Einsatz mit vielen Besuchen. Gleich geht's los, Start des Filmfests ist heute um 19 Uhr und es dauert bis zum 23. November 2025. Danke fürs Kommen, Andrea Wink.
Vielen, vielen lieben Dank, Jutta, für die Einladung.
Und zum Schluss eine Filmmusik, die ein ewiger Ohrwurm ist und bleibt. Also sprach Zarathustra aus dem Klassiker 2001, Odyssee im Weltraum. Am Mikrofon war Jutta Schorstag. Tschüss.
Tschüss.